Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Historiker Hans-Peter Bertschi, er setzt sich mit allen Mitteln dafür ein, dass wir Schweizerinnen und Schweizer unsere grosse Vergangenheit als Industrienation nicht vergessen. Er kämpft zum Beispiel dafür, dass stillgelegte Fabriken erhalten bleiben. Oder er schreibt Bücher, wo er die Industrievergangenheit mit all ihren grossartigen Seiten, aber auch mit ihren Schattenseiten anschaulich aufzeigt. Was er alles unternimmt, um die Vergangenheit lebendig zu halten, erzählt er in der Sendung «Menschen und Horizonte» in dieser Stunde, hier auf deren Seite am Mikrofon Regi Sager.
It's a big job just getting by with 9 kids and a wife. But I've been working, man, dang near all my life, and I'll keep on working. Long as my two hands are fit to use. I'll drink my beer in a tavern, sing a little bit of these working man blues. I'll keep my nose on the grindstone, work hard every day. I might get a little tired on the weekend. After I draw my pay, I'll go back working. Come Monday morning, I'm right back with the crew. I drank a little beer that evening, sang a little bit of these working man blues. Sometime I think about leaving, do a little bumming around. I want to throw my bills out the window, catch a train to another town. I'll go back working. I gotta buy my kids a brand new pair of shoes. I drank a little beer in a tavern, cry a little bit of these working man blues. Here comes that working man. Working man like me, I ain't never been on welfare, and that's one place I won't be. I'll be working as long as my two hands are fit to use. I'll drink my beer in a tavern, sing a little bit of these working man blues. This song's for the working man.
RS1 Menschen und Horizonte. Wenn wir heute entlang von einem idyllischen Fabrikkanal spazieren können oder ein imposantes Höchchemie sehen oder wenn sogar eine ganze Fabrik, die nicht mehr in Betrieb ist, stehen bleibt oder wenn eine alte Maschine wieder dampft und produziert, dann steckt fast immer der Hans-Peter Bertschi dahinter. Seit über 40 Jahren kämpft er dafür, dass die Schweiz ihre Geschichte als Industrienation nicht vergisst und dass man die grossen Leistungen der Handwerker und Ingenieure in der Vergangenheit der Schweiz würdigt. Die Redaktorin Anne-Kathi Zweidler hat Hans-Peter Bertschi in seinem Büro in seiner Firma Arias zu Winterthur besucht, sozusagen hinter den 7 Gleisen.
Ich stehe hier mitten in den Gleisen vom Bahnhof Winterthur, vor dem ehemaligen Loki-Depot. 50 Gleise hat es hier links und rechts. Züge bretschen durch, Güterzüge, die modernsten Züge. Und trotzdem, wenn man so umschaut, es hat noch so viel von Bahnnostalgie. Es hat Rosenbüsch und Birnbäume und Holderbüsch. Wie es so früher halt links und rechts von den Gleisen so war. Und hier ist das Büro der Arbeitsort von der Arias Industriekultur, Dr. Hans-Peter Bertschi. Überall Plakate und alte Stiche aus der Eisenbahngeschichte, Ausstellungsplakate, Fotos. Also der Mann, der Hans-Peter Bertschi, der schon so viel erreicht hat für die Erhaltung von solchen und ähnlichen Zeugen von der industriellen Vergangenheit der Schweiz. Der Hans-Peter Bertschi ist 1950 geboren. Aufgewachsen ist er zuerst in Zürich und dann in Winterthur.
Der Vater hatte keinen Beruf gelehrt. Also er war Bauernsohn und Rossfuhrmann und ist dann bei der Brauerei Hürlimann Lastwagenfahrer geworden. Er hat dann dort Karriere gemacht als Vorarbeiter und in Winterthur das Bierdepot geführt.
Und die Mutter war nicht berufstätig?
Mutter, also da haben wir gar nicht leben ohne Vollberufstätigkeit von beiden Eltern. Die Mutter hat für 55 Rappen in der Stunde hat sie Pullover-Kregli angenäht in Heimarbeit. Und das hat dann dazu geführt, dass die Kinder müssen ruhig sein müssen, sich selber müssen beschäftigen müssen. Und darum bin ich dann zum Zeichnen gekommen. Das mache ich bis heute.
Wenn man sieht, ihr altes Schulheft, da hat es schon die schönen Locken, die Elektrolocken und Flugzeuge und Fabriken haben sie hier gezeichnet. Ganz sorgfältig mit vielen Details. Kann man sagen, sie haben das Virus von der Industriekultur schon ganz, ganz früh verwünscht.
Ich glaube, ausschlaggebend war, als wir im Limmental gewohnt haben, war eine Nachbarin Barrierewärterin. Und die Eltern hatten einen Bünd am Limmentaufer, da mussten wir immer über die Barriere.
Ein Bünd, das ist ein Pflanzplatz.
Genau. Damit man noch ein bisschen Gemüse auf dem Teller hatte. Fleisch hat es nur am Sonntag gegeben und nur für den Vater. Also, ich bin als Vegetarier bin ich aufgewachsen, darum hatte ich nachher einen Nachholbedarf. Und auf dem Weg in die Bünd habe ich immer in diesem Barrierewärterhäuschen sitzen. Stundenlang. Dort habe ich mit der Barrierewärterin Barrieren abgetan und habe dann die grössten Sachen zum Halten gebracht. Also nicht nur Ross, das war hier Alltag, sondern eben grosse Lastwagen, wie mein Vater mitgefahren ist, mussten vor dieser Barriere halten. Ich habe gelernt, die Klinglangtöne zu interpretieren. Wenn ich jetzt aber nachdenke, dann kommt man gar nicht in den Sinn, ob je ein Zug durchgefahren ist. Sondern es ist immer darum gegangen, die Barrieren runterzutun und aufzutun und Lastwagen warten zu lassen. Und zwischendurch durfte ich das SBB-Nachrichtenblatt anschauen mit den Bildern drin. Und die habe ich dann angefangen abzeichnen.
Aber als Arbeiterkind haben Sie nachher Architektur und Geschichte studiert.
Ich war dann der beste Schüler gewesen, durch die ganze Schulzeit durch. Und bin dann nach der zweiten Säcke hier in die Oberrealschule geheissen, heute würde es naturwissenschaftlich-mathematisches Gymnasium heissen. Ich wollte dann eigentlich Lokomotivingenieur werden. Ich war aber nicht so gut in Mathe und Physik und dann hat man mir geraten, Architekt zu werden, weil ich gut war beim Zeichnen. Und so ist dann die Karriere entstanden.
Was hat das bedeutet für Ihre Arbeiterfamilie, wenn hier ein Kind, ein Sohn studiert?
Also der Vater hat gefunden, der Fuhlsohn könnte mal aufstehen am Morgen. Er sagt immer um 4 Uhr die Rosse striegeln. Es war eine Konfliktsituation. Die Mutter hat sie eher gefördert, weil sie dachte, ja, wenn der Sohn in der Schule gut ist, dann soll er auch so etwas machen.
Sie sind voll in die 68er-Bewegung gekommen. In den kulturellen Umbruch, in den Aufstand.
Einerseits war da der Alltag. Also der Vater hatte immer einen Bürstenschnitt gehabt und da war Beatles-Frisur Mode gewesen. Ich habe dann kein Sackgeld mehr bekommen, bin mit 19 die Haie weg. Und andererseits war das globale Umfeld gewesen. Wir mussten in der Mittelschule an eine Massenveranstaltung für den Vietnamkrieg jubeln. Da sind alle Professoren und so weiter sind dort dafür gewesen. Und in dieser Zeit haben wir dann auch mit Open-Air-Festivals wie Woodstock haben wir gemerkt, dass das ein grausamer Krieg ist mit Billionen Toten, die die Amerikaner verursacht haben. Und dort ist auch das bisherige Weltbild ins Bröckeln gekommen.
Und sind Sie dann aber weitergegangen? Sie haben sich dann noch mehr engagiert?
Zuerst haben wir mal geschaut, wo die bessere Welt könnte sein. Das war auch eine Finanzfrage. Da hat man also mal mit einem Klassenkollegen im VW-Jahrgang 55 mit diesen zwei kleinen Feisterli hindurch für 500 Franken erworben und ist auf Jugoslawien. Da war ich mehr als einmal und dann hat man festgestellt, dass das gar nicht so toll ist. Vielleicht sogar noch schlechter als in der Schweiz. Dann ist man weitergegangen, Albanien, Rumänien. Die Sowjetunion war gemieden, das ist der verratene Sozialismus.
Verraten wie was?
Also das war Staatskapitalismus aus damaliger Sicht. Das hat man aus Ausland, ist dann gerade noch weiter auf China. Und dort war alles so fremd, dass man das noch gut finden konnte.
Und Sie sind auf China, wie Sie den chinesischen Sozialismus gut gefunden haben?
Genau. Und zwar mit einem Stipendium für eine gute Leistung an der ETH bin ich auf China. Ja, das war auch zweifelhaft, was man dort erlebt hat. Aber es war doch so fremd und eigenartig und freundlich, die Menschen mit einem, mit den ersten Langnasen, die überhaupt gekommen sind, ich habe zu den ersten gehört, dass man das gut gefunden hat. Und das hat man dann unterstützt, dass die Schweiz einen chinesischen Weg vom Sozialismus sollte beschreiten.
Und was hat das im Konkreten in Ihrem Alltag geheissen?
Der Sozialismus hat darauf beruht, dass man die Arbeiter muss mobilisieren, die Mehrheit der Arbeiter muss gewinnen. Dann bin ich also da in der eigenen Stadt, wo man mich kennt, am Morgen um 6 Uhr vor die Fabriktore gestanden. Und hat das Revolutionsblatt verkauft, 50 Rappen pro Stück. Man hat dort einen Stamm von Arbeitern gewonnen, wo man dann zu einem Hause gegangen ist, eingeladen worden ist und am 1. Mai sich getroffen hat und hat gemeint, so können grosse Massen zu gewinnen für eine andere Schweiz.
Aber die Arbeiter haben sich nicht so recht gewonnen.
Es ist dann sowieso gerade die Zeit gekommen, wo die Fabriken ihre Arbeitsplätze reduziert haben. Viele, die ja für das begeistert waren, waren Italiener und Spanier. Mehr als Schweizer. Und die sind zurückgegangen. Und auch sonst hatten sie natürlich keine Chance gehabt. Zum guten Glück wäre schlimm gewesen, wenn wir da die Idee hätten können umsetzen in diesem Land. Man kann vieles kritisieren an der Schweiz, aber das wäre also ganz schlecht rausgekommen.
Sie haben in Ihrem Buch «Der Osten war rot» die Zeit, wo Sie aktiv als Maoist hier agitiert haben, als Sektiertum bezeichnet, als dass sie wie in einer Sekte waren. Was war denn das ganz genau?
Ja, das ist bei den Genossinnen und Genossen, die hier dabei waren, nicht sehr beliebt, diese Feststellung. Man kann es aber mit der Sektenforschung genau einbinden, dass das diese Struktur hatte. Es hatte ein Ehepaar, das anonym war, wo die Obergurus waren. Und es hat dann im Sinn der sozialistischen Hierarchie ein Zentralkomitee gegeben. Die ganze Hierarchie, die sehr undemokratisch ist, immer im Sozialismus und in dieser Sekte besonders undemokratisch war. Da ist man, man hat ja freiwillig mitgemacht, aber es war fürs Leben doch nichts Positives gewesen.
Wie sind Sie aus dieser Sekte, sage ich jetzt mal, wieder rausgekommen?
Es war noch schwierig. Also am Schluss hatte ich noch Verliebtheit gehabt. Und
also in einem Sektenmitglied?
Ja, genau. Und das ist dann bis zu Selbstmordabsichten gegangen. Das war eine jahrelange innere Auseinandersetzung, an der ich niemanden daran teilnehmen lasse, auch nicht meine Frau, wo ich jetzt seit einem Drittel Runde mit ihr zusammen bin, oder noch mehr sogar. Und ich bin dann aber 2 Jahre vor der Wende, habe ich das so verarbeitet gehabt, dass ich konnte frei und wirklich in ein neues Leben eintreten.
Also Sie mussten mit allen Ihren Vorstellungen, die Ihnen wichtig waren, Sie brechen?
Einfach mit einem Teil der Vorstellungen, ja. Dass die grundlegende Wende, also Revolution und Diktatur des Proletariats, Sozialismus, Kommunismus, mit dem habe ich im theoretischen und auch im seelischen Sinn durch eine jahrelange Auseinandersetzung müssen brechen. Das heisst aber nicht, dass ich nicht weiterhin für soziale Forderungen mich eingesetzt hätte, das ist geblieben.
Und geblieben ist im Hans-Peter Bertschi auch noch etwas anderes, nämlich seine Liebe zu allem, was von der grossen Vergangenheit von der Schweiz als Industrienation zeugt. Gerade gestern ist sein neues Buch rausgekommen über die Geschichte der industriellen Schweiz. Und das schauen wir zusammen mit ihm und der DRS1-Redaktorin Anne-Kathi Zweidler an, gerade als nächstes. Breaking up big rocks on a chain gang. Breaking rocks and saving my time. Breaking rocks out here on a chain gang. Cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there while I hit it. I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got the table long to go. I commit the crime, Lord, I need it. Crime of being hungry and poor. Left the grocery store man bleeding. When he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. I reckon that ought to get it. Been waking and waking, but I still got so terrible long to go. And did you say 5 years hard labor on the chain gang, you guanaco? I heard the judge say 5 years of labor. I heard my woman scream, Lordy, no. Hold it steady right there while I hit it. I reckon that ought to get it. Been waking and waking, but I still got so terrible long to go. Wanna see my sweet honey baby. Wanna break this chain off and run. I wanna lay down somewhere shady. Lord, it sure is hot in the sun. Hold it steady right there while I hit it. I reckon that ought to get it. Been waking and waking, but I still got so terrible long to go. Breaking up big rocks on a chain gang. Breaking rocks and saving my time. Sonntag, 1. Mai, Tag der Arbeit. Gebäude, wo man früher gearbeitet hat und dann stillgelegt worden sind, solche Gebäude interessieren Hans-Peter Bertschi. Er ist Industriehistoriker und Architekt und er hat schon tausende von alten Fabriken und Maschinen fotografiert. Und er hat die schönsten von denen können vor dem Abbrechen oder vor dem Verschrotten retten. Er hat auch schon unzählige Ausstellungen über das industrielle Erbe der Schweiz realisiert. Das neueste Buch von Hans-Peter Bertschi ist ein Geschichtsbuch über die industrielle Schweiz vom 18. bis zum 21. Jahrhundert. Über jeden Industriezweig hat es ein Kapitel, zum Beispiel Bergbau, Nahrungsmittel, Textil, Papier, Chemie, Maschinen, Elektrizität, Verkehr und so weiter. Dazu hat es Bilder und Fotos, die man sonst kaum in einem sieht. Die Redaktorin Anne-Kathi Zweidler hat vom Hans-Peter Bertschi aber vor allem mehr wissen über den provokativen Untertitel von dem Buch.
Der Untertitel von ihrem Buch ist «Aufgebaut und ausverkauft». Warum ist denn die industrielle Schweiz, die ja eine stolze Tradition hatte, warum ist die ausverkauft worden? Was ist da dahinter?
In den 1970er Jahren hat es eine Wende gegeben beim Gewinnmachen, speziell in der Schweiz. Die Schweiz hat sich zu einer Bankennation par excellence entwickelt, wo dort überdurchschnittliche Gewinne hat können machen, und zwar eben nicht nur in diesem Land, sondern weltweit. Das hat eine Verlagerung gegeben vom Industriekapital ins Finanzkapital. Und das Finanzkapital hat dafür geschaut, möglichst viel Wert aus der Industrie rauszuholen und anders global anzulegen. Und so sind Fabriken um Fabriken stillgelegt worden, die Arbeiter entlassen, Maschinen irgendwo in Osten verkauft worden. Das hat dann in den 90er Jahren einen Höhepunkt erreicht.
Ja, es hat sich verlagert. Aber was sich verlagert hat, war auch viel dreckige Arbeit. Also Arbeit, die heute wahrscheinlich hier bei uns niemand mehr macht. Das hat sich verlagert und da ist die gute, die saubere und die kreative Arbeit geblieben.
Ja, das geht aber nur in dem, ich habe da in dem neuen Buch habe ich etliche Fotos von Indonesien zum Beispiel oder von Indien, wo dann die Chemieabfälle von diesen verlagerten Industrien einfach in Plastikfässer draussen gelagert werden und in seinen Boden reinrinnt. Also die dreckige Arbeit ist tatsächlich in Ländern, die weniger Vorschriften haben, wo tiefere Löhne haben, verlagert wurden. Und Produkte tun wir dann wieder zurück importieren. Also die Rechnung geht langfristig sicher nicht auf.
Ja, aber im Moment geht sie auf. Also wir leben alle auf sehr hohem Niveau, sehr gut.
Die anderen machen die dreckige Arbeit für uns und wir haben die super und leben genau auf hohem Niveau. Das gibt ja dann eine gewisse Angst auch, die jetzt zu dieser Fremdenfindlichkeit geführt hat, dass man, ich sage jetzt einmal, den parasitären Stand, den man erreicht hat, könnte verlieren. Da können unsere Grossväter also froh sein für die tollen Bedingungen, die sie in diesem Land haben, im Vergleich zu den Bedingungen, die dort herrschen, Indien, Bangladesch, Pakistan, wo unsere Kleider produziert werden, wo unsere Krevetten gefischt werden und von Frauen geschält werden, einfach unter einem Plastikdach. Und wenn dann der Regen kommt, dann sind sie natürlich durchnass. Also wir sind wirklich in einer Ausnahmesituation, aber wir wollen uns das nicht bewusst werden.
Aber was hilft es denn, wenn man alte Maschinen sammelt, wenn man sich für die Umnutzung von Industriegebäuden einsetzt, wenn man Wanderweg-Lehrpfad anlegt, um die Vergangenheit der Technik, um die Technikgeschichte erfahren, erleben, erwandern? Was bringt denn das?
Die Lebensgrundlagen des Menschen sind ja im Materiellen. Also wenn wir jetzt da sitzen, sitzen wir auf einem Stuhl, auf einem Boden. Wir haben Licht von einer Lampe, Strom folglich von einem Elektrizitätswerk. Wir haben jetzt gerade das Neune gegessen, das Gipfeli, Kaffee. All die Güter müssen hergestellt werden. Und die Schweiz war lange Zeit eine Exportnation, die vor allem solche Güter für sich und für die Welt produziert hat. Und in den letzten 3 Jahrzehnten ist das verkauft worden. Wir tun heute in allen Bereichen das meiste importieren. Wir sind also abhängig und sind in einem Krisenfall oder in einem Kriegsfall, können wir uns nicht mehr selber versorgen. Das ist so meine Botschaft, dass man seine Lebensgrundlagen selber braucht und auch muss dafür sorgen, dass die da produziert werden.
Kann es sein, dass Sie so ein bisschen ähnlich argumentieren wie die Bauern, nämlich Geld kann man nicht essen am Schluss?
Ja, ich würde sagen, alle, die mit den eigenen Händen etwas schaffen, die ganzheitlich da sind, die denken das so. Und es sind ja heute, das ist interessant, in der Industrie, das ist immerhin noch fast ein Viertel von den Arbeitsplätzen, sind das vor allem kleine und mittlere Unternehmen, Familienunternehmen, die so denken, auch wie die Bauern natürlich, die ihre Sachen wollen, behalten, vielleicht ein bisschen erweitern, aber das kann man nicht endlos erweitern mit einem KMU. Das kommt nie zu diesen Dimensionen von Milliardenvermögen und von 40 Millionen Jahressalär. Und man ist eben mit etwas anderem zufrieden. Man ist mit den eigenen Räumlichkeiten, mit den Produktionsmitteln, mit einer sinnvollen Tätigkeit, die Produkte gibt, ist man zufrieden.
Sie sind Nostalgiker.
Nostalgie, das ist ja die Verklärung von der Vergangenheit, die gute alte Zeit. In all meinen Arbeiten zeige ich, also 84 Stunden Woche, vor allem dann für Frauen und auch noch Kinderarbeit, das ist ja alles andere als gut gewesen. Das sollte man nicht verklären, dass die guten alten Zeiten so gewesen sind, dass jetzt das heute zurückkommen. Ich glaube, wir müssen uns Gedanken machen, wie man den Kapitalismus überwindet. Das ist jetzt wieder so ein Schlagwort. Wie wir nachher anders leben können, ohne Milliardenakkumulationen, wo am Schluss alles nur noch wenige Gigareiche gehört.
Der Industriehistoriker Hans-Peter Bertschi im Gespräch mit der Anna-Kathi Zweidler. Wer ihn unterstützt, bei seiner Arbeit das industrielle Erbe von der Schweiz präsent zu behalten, das erzählt er dann gerade als nächstes hier auf DRS 1. Industriehistoriker Hans-Peter Bertschi ist es ein Anliegen, die Werke der Industriekultur der Schweiz zu erhalten. Er könnte das alles aber nicht alleine machen. Er hat ja die Finanzen gar nicht dazu. Aber er hat das Talent, um Freiwillige zu finden, die in Vereinen mithelfen, alte Fabriken und Maschinen zu pflegen. Und es gelingt ihm auch immer wieder, Spendegelder und Gönner aufzutreiben für seine Projekte. Das hat er der DRS1-Redaktorin Anne-Kathi Zweidler erzählt. Auch seine Frau unterstützt ihn. Und auch Geschäftspartnerinnen und Mitarbeiter von seiner Firma stehen hinter ihm.
Eben Arias Architektur, Industrie, Archäologie, Stadtentwicklung. 1979 gegründet, als ich Doktorarbeit abgeschlossen habe, habe ich gemerkt, ich war ja 20 Jahre fischiert gewesen, bis zu siebenfach überwacht gewesen, und habe einfach keine Arbeit bekommen. Dann habe ich gedacht, ja, dann musst du selbstständig werden. Und das klappt jetzt seit einem Dritteljahrhundert. Mit der Firma Arias und mit anderen Firmen.
Arias, das ist so wahrscheinlich die bekannteste. Das steckt dahinter, wenn irgendwo ein Industriekulturgut, sei es jetzt ein Kanal, eine Fabrik oder spezielle Maschinen, so richtig mechanische Maschinen, erhalten statt verschrottet werden oder im besten Fall sogar renoviert werden und wieder in Betrieb sein, wie zum Beispiel in der Nagelfabrik, in der Nagli Winterthur.
Ja, wir sind insgesamt mit dem Umfeld sind wir 8 Leute, aber das sind Teilzeitstellen. Also es gibt zusammen 300 Stellenprozent.
Und Sie müssen immer kämpfen dafür, dass Sie Aufträge hineinbekommen. Und an Aufträge wird es wahrscheinlich nicht fehlen, sondern dass auch Geld hineinkommt. Wie schaffen Sie das?
Es ist etwas bedroht. Wir schauen es an. Gestern habe ich wieder das Kraftwerk angeschaut. Und weil man schon so viel Kraftwerk angeschaut hat, sagt man, die und die Teile, die sind sehr selten. Den Rest könnt ihr alles verschrotten. Das sind dort vielleicht 300-400 Tonnen, kann man verschrotten. Und einen zentralen Bereich, wenn es klingt, sollte man behalten. Der nächste Schritt ist das Dokumentieren. Da muss man gute Fotos machen, die überzeugen. Die meisten Leute haben das noch nie gesehen. Die Eigentümer sowieso nicht, die sind gar nie da gewesen. Und dann muss man die Ästhetik von diesen Maschinen, sind die Trieter Fliehkraftregler zum Beispiel von 1911, dass das schön ist, muss man zeigen, und Überzeugungsarbeit leisten. Und je nachdem gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Die Eigentümer machen etwas, können das weiter benutzen für Krafterzeugung, oder die Behörden schreiten ein und sagen, das ist so ein einzigartiges Denken, dass man es muss erhalten, mit juristischen Mitteln und Beiträgen. Oder was jetzt am meisten der Fall ist, man sucht Leute, die mit dem gearbeitet haben. Also der Maschinenwart, der ist jetzt seit 40 Jahren übrigens dort. Wenn der jetzt das noch weitermachen will, dann hat er Freunde und dann gründet man einen Verein und dann tun die das weiter betreiben.
Also Ihre Spezialität ist, dass Sie Freiwillige finden, die das aus Liebe weitermachen, ohne Bezahlung.
Aus Lebenselixier, die haben damit gearbeitet, das ist ihre Identität. Und sie, wenn sie dann auch bereit sind, weiter mit dem zu arbeiten, dann haben sie einen sinnvollen Lebensabend. Sie sind häufig pensioniert. Es hat aber auch verblüffend viele Frauen, die Kinder haben und die nicht voll arbeiten können und in der Freizeit so etwas machen.
Aber trotzdem, sie müssen ja immer motivieren, immer dahinter sein, immer schauen, dass geschaut wird. Wo nehmen sie die Energie her?
Frage ich mich manchmal auch. Manchmal ist man wirklich am Anschlag. Und dann gibt es ja immer Schwierigkeiten. Also einerseits gibt es innerhalb von diesen Vereinen Machtkämpfe und Spannungen, Profilierungsprobleme von alten Arbeitern, die dann finden, das sei jetzt ihre Maschine das Leben lang gewesen und sie können das ganz allein. Oder es gibt vor allem Finanzierungsprobleme. Das hätte wieder sollen in eine Gemeinde da in der Ostschweiz, wo der Kanton und die Gemeinde und die Privaten sich nicht können einigen können, wie man das kann, aufteilen kann.
Um was ist es gegangen?
Ja, also dort 5 Generationen Schmiede haben wunderbare Schmiede mit mehreren Schmiedehämmern und allen Werkzeugen und einem sehr schönen Museum aufgebaut. Und jetzt ist der alte Schmied gestorben und jetzt finde ich, sollte man das erhalten. Also 90% kann man ja abbrechen. Das ist immer eine Evaluation, das ist wichtig. Man darf und sollte nicht alles erhalten, aber das, was dann besonders wertvoll ist, da muss man sich dafür einsetzen. Und das braucht manchmal schon sehr viel Kräfte, auch psychisch, weil es eben Konfrontationssituationen sind, weil es Spannungen gibt, weil es Widersprüche gibt.
Was war es denn so ihr grösster Erfolg, wo sie nicht daran gedacht hätten, dass es gelingt? Oder so ein Lieblingskind?
Ja, man muss jetzt aufpassen, dass ich da nicht eine Eigenwerbung mache. Aber ich bin seit 1957 zu Winterthur und da habe ich auch alles inventarisiert, freiwillig oder für Denkmalpflege oder für Verein. Und habe dann eine Liste gemacht von 20 Objekten, die man erhalten sollte. Und ich habe eigentlich nicht daran geglaubt, dass man das zustande bringt. Es sind immer noch einzelne Sachen in der Schwebe, aber da ist doch sehr vieles gelaufen und ich bin dann fast genötigt gewesen, gewisse Sachen selber zu führen. Also die Nagelfabrik, den historischen Teil, habe ich nicht eigentlich wollen, vereinsmässig führen. Aber es hat sich keine andere Lösung gegeben und da habe ich jetzt eine GmbH seit 1999, wo wir mit 14 Leuten haben wir pro Jahr so bis zu 5'000 Besucher im Umfeld, Industrie, Winterthur und Nagelfabrik mit diesen hämmernden Maschinen von 1895. Dann habe ich zum Beispiel ein Gutachten gemacht für die Seidenfabrik Winterthur, für die Erhaltung vom Hochchemie und diesen alten Sulzer-Dampfkessel. Und dann sind sie nach dem 4. Jahrhundert an mich zurückgekommen und haben gefragt, was sollen wir jetzt damit machen? Wir haben sie unter Denkmalschutz lassen. Dann habe ich gesagt, gut, ich mache da eine Ausstellung drin. Und wir zeigen das jetzt auch gelegentlich.
Also Sie haben ja auch noch grosse Ausstellungsprojekte immer wieder gehabt und jetzt wieder eins auf dem Feuer.
Genau, also so grosse wollte ich jetzt nicht mehr, weil das ist dann also wirklich rund um die Tour. Habe ich 1998 habe ich dort, was ist es gewesen, 15 Ausstellungsorte gehabt mit 64'000 Besuchern durch die ganze Schweiz. Dann haben wir 2002 haben wir nochmal eine grössere Sache gehabt mit 24'000 Besuchern. Und jetzt wollte ich so grosse Sachen nicht mehr. Weil die Finanzierung die kommt sowieso nie zustande ganz. Und dann hat man ein sehr grosses Risiko, das man noch bewältigen kann, indem man sehr viel Gratisarbeit und halt in Nächten und Wochenende dann noch durchzieht.
Was ist gerade jetzt noch? Was bereitet Ihnen jetzt gerade schlaflose Nächte?
Im nächsten Frühling haben wir den Abschluss von der Industriekulturplattform Ostschweiz. Da bin ich jetzt gestern 11 Stunden umeinander gefahren mit einer Mitarbeiterin und vorgestern mit einer anderen Mitarbeiterin auch 11 Stunden. Da haben wir Objekte angeschaut, ob sie es wert sind, aufgenommen zu werden fürs Internet oder am Schluss fürs Buch oder für die Ausstellung. Das ist so die Reduktion. Also nur ganz wenige kommen in die Ausstellung. 222 Objekte im Buch. Und vielleicht 700 in der Internetplattform. Gestern Abend, wo wir dann endlich nach Hause gehen wollten, um 7:30 Uhr, das war im hintersten Thurgau, haben wir gesagt, wenn wir das Objekt, das sollten wir noch anschauen, obwohl es uns langsam genügelt. Dann sind wir noch vorbeigegangen und es war gerade jemand draussen, haben wir gefragt, ja, sind Sie da der Eigentümer? Ja, ja, klar, und er zeige es uns. Von aussen hat es nach nichts ausgesehen. Wir haben gewusst, das sollte eine Seilerei sein. Eine Seilerei gibt es in der Schweiz fast keine mehr. Das sind ja meistens 100 Meter lange Reeperbahnen, wo die Seilen gemacht worden sind. Die ist noch voll dort. Und vorne durch tut der noch mit Sisal und verschiedenen Rohstoffprodukten Spezialseile produzieren. Da hat er uns alle Maschinen in Betrieb gesetzt. Das ist natürlich dann noch länger gegangen. Und das Objekt nehmen wir garantiert auf. Das ist so selten und so nachvollziehbar. Ja, er macht Geiseln zum Beispiel. Oder er macht vor allem für den Gartenbedarf Seile, die sich zersetzen, ökologisch abbauen. Das ist also von der Rohstoffüberproduktion bis zum ökologischen ist das eine ganz besondere Produktionsstätte.
Der Industriehistoriker und Architekt Hans-Peter Bertschi. Bis jetzt hat er die Industriekultur vom Kanton Bern und vom Kanton Zürich inventarisiert. In einem Jahr sollte die Ostschweiz fertig sein. Alle Angaben zu seinen Büchern und auch auf seine Internetseite finden Sie bei uns im Internet. Deres1.ch.
Damn, I hope no one dies on this night shift tonight. Always lit up like a Roman candle. Everybody comes in like they're looking for a fight.
I'll have to tell his family as he rides off to heaven. And 20 minutes later, I'm drinking my coffee down at the 7-Eleven. I'm working. Out here, drive with one hand on the wheel and a cell phone to their ear, apologizing for something they missed or can't get to. I'm sorry to my dear. Yeah, but that's the way it goes, and we sure need the money. This life of ours is far from perfect, ain't it, honey? But I'm working. Baby, I'm working. So make the kids do their homework before you put them to bed. And there's dinner in the fridge. Make sure everybody gets fed. And I know I won't get to see you before you leave for your day. I guess it's the only time that we get to say I love you. Baby, I love you. So the last kid's on the school bus as I lay me down to sleep. And I keep hurrying and worrying and wondering and praying for all my soul can keep. And I know I couldn't do it if you weren't there. There'd be no home to come home to, no reason to care. So I just had to call.
Das heisst «Menschen und Horizonte» mit dem Industriehistoriker und Architekt Hans-Peter Bertschi. Er hat am Anfang dieser Stunde erzählt, wie er als junger Mao-Anhänger in einer maoistischen Partei mitgearbeitet hat und dass die Partei ähnlich funktioniert hat wie eine Sekte. Irgendwann hat er sich dann davon befreien und dazu hat er einen langen Prozess müssen durchmachen, einen inneren Prozess. Das hat er der Redaktorin Anne-Kathi Zweidler erzählt. Geholfen haben ihm dabei auch seine vielen Reisen, die er gemacht hat. Vor allem auch seine Reisen durch Osteuropa, wo nach der Wende wirtschaftlich ausverkauft worden ist.
Ich habe in allen Ländern, wo ich war, es ist ja nicht mehr im Osten, auch im Westen, dort sowieso in allen Ländern bis Lateinamerika, habe ich sehr liebe Menschen kennengelernt. Wo ich jahrelang befreundet war, es hat sich dann halt vielfach verloren. Und es sind häufig ja Menschen gewesen, die mit der Industrie etwas zu tun hatten. Dort bin ich eingeladen gewesen, zuhause. Ich bin in die Fabriken eingeladen gewesen, in die Führerstämme der Dampflokken. Und die haben dann von ihrem Leiden erzählt, von ihrem Umbruch, von diesen Massenentlassungen, vom Verscherbeln von diesen volkseigenen Betrieben an Westen, wo dann die Rosinen rausgepickt haben und den Rest abbrechen lassen haben. Zehntausende, die in Rumänien ihre Kohlenarbeitsplätze erhalten wollten, am Schluss sind sie gleich alle entlassen worden. Das habe ich hautnah erlebt und bis heute eigentlich gehe ich immer wieder in solche Situationen ein und man glaubt es also fast nicht, was es da alles gibt.
Zum Beispiel, heisst es so Beispiel?
Bin ich vor etwa 2 Jahren einmal in Ex-Jugoslawien in Bosnien, bin dort den Kohlengruben und dem Stahlwerk nachgegangen. Es hat gerade einen Wintereinbruch gegeben, es war alles schlammig, schneeig. Und in dieser Kohlengruppe bin ich dann in der Kantine eingeladen gewesen. Man tut sich so mit ein paar slawischen Wörtern, die man kennt, verständigen, mit der Augensprache natürlich, mit den Händen. Ich habe einen Schock bekommen für irgendeine 50 Rappen und habe gesehen, wie die Arbeiter ab den Kohlenzeugen grosse Kohlenstücke abgepickelt haben während der Fahrt und in den Schnee abgerührt haben. Und die Frauen haben dann dort geschaut und die Kohlenstücke in einen Rucksack reingetan und heimgetragen und dort noch verkleinert, damit sie im Winter überhaupt ein bisschen warm hatten.
Also einfach Elend.
Ja, und das eben heute und sehr nahe. Also das liegt ja gerade am Mittelmeer.
Wie geht es weiter in der Zukunft? Was wird mit der Firma Arias Industriekultur, wenn sie eigentlich nicht mögen? Sie sind ja jetzt auch 60 gewesen.
Diese Woche bin ich ja ins Silo gezügelt. Nicht zur Karlskühne Gassenschau, sondern ins Silo 14 im Brauerei Haldengut Silo. Und das ist so eine Rückzugsetappe. Ich habe zwar ein bisschen weniger Quadratmeter sogar, Geschossfläche, aber es sind höhere Räume und ich kann dort sehr viele Bücher reintun. Da kann ich also die Hälfte vom Archiv bringen in das Wohnarchiv. Das war das Ziel von meiner Frau und von mir. Und mit dem tut es mir auch den Rückzug erleichtern. Ich habe in den letzten Jahren ein paar Gespräche gemacht von Fachleuten in diesem Gebiet, ob sie das Büro übernehmen wollen. Ich musste natürlich müssen Zahlen, Arbeitszeit und Einnahmen auf den Tisch legen und das hat niemand wollen. Also das Büro, das wird es in ein paar Jahren einfach nur noch in dieser Form geben, dass ich und meine Frau und die freien Mitarbeiterinnen, also nicht auf der Lohnliste sind, Aufträge abwickeln. Aber die grossen Steine im Rucksack, dass ich einen Jahresumsatz muss erwirtschaften, das wird es in zwei Jahren nicht mehr geben.
Es hätte es niemand wollen. Warum hätte es niemand wollen?
Blut, Sweat and Tears. Also, ja, einfach zu viel Arbeit für zu wenig Einnahmen. Und es ist ja immer das Gesamtengagement, das nur aufgeht, wenn man dann auch die Vereinsarbeit und die Abendsitzungen und all diese Sachen leistet.
Also wenn man immer weiterhin alle die freiwilligen Leute motiviert, weiter betreut und so weiter.
Genau.
Sie haben jetzt aber auch eine neue Stiftung gegründet im Hintergrund, Ihre Frau und Sie. Was ist jetzt die Funktion von dieser Stiftung?
Das Hauptziel von der Stiftung Industriekultur, die eidgenössisch anerkannt ist, ist, dass das Sammelgut, das da ist, das sind Archivalien, zusammenbleibt. Das ist ja das Tragische an vielen Lebenswerken, dass nach dem Tod von dem, der das zusammengebracht hat, die Rosinen rausgenommen werden und der Rest wird vorgerührt. Und die Stiftung soll dafür sorgen, dass es zusammenbleibt.
Jetzt haben Sie auch immer wieder probiert, die öffentliche Hand dafür zu gewinnen, um Sachen unter Schutz zu stellen. Der Bund, Kantone, die Gemeinden. Wie geht das weiter mit dieser Arbeit?
Also den Bund habe ich schon lange vergessen. Dort sind ja Mittel von 100 Millionen mal auf 15 Millionen abgekürzt worden und dann wieder ein bisschen hochgegangen. Die können nicht einmal ihre Schlösser und Kirchen zahlen. Also was sie Verpflichtungen haben. Bei den Kantonen ist es unterschiedlich. Dort sind es vor allem die Lotteriefonds, die immer wieder solche Projekte unterstützen, wenn die Behörden das auch unterstützen. Bei den Gemeinden ist es ähnlich unterschiedlich. Ich habe aber immer 85% der Mittel aus Nicht-Steuergeldern gehabt.
Also von privaten Spendern?
Von Stiftungen, Spendern, auch von Familienunternehmern, die gefunden haben, meine Sache sollte zusammenbleiben. Ich tue da etwas investieren für diese Tradition.
Und was geht da weiter, wenn Sie immer nicht mehr sind?
Also jetzt bin ich auch eben an der 42. Vereinsgründung im Mai.
Und was ist das denn für ein Verein?
Das ist eben der, der die Schmiede mit dem Schmiedemuseum erhalten sollte. Und die Verein, einer, ich sage jetzt, das war wegen Hochstapler, war schon mal zu Grund gegangen. Aber die anderen existieren alle und teilweise seit mehr als einem Vierteljahrhundert. Und die werden alle weiter existieren. Das sind halt lokale Sachen, die auch ein faszinierendes Objekt ist und da gibt es Leute, die das betreiben
wollen. Sagt der Industriehistoriker Hans-Peter Bertschi im Porträt von der Anne-Kathi Zweidler. Angaben zu seinen Büchern über die Industriekultur in der Schweiz oder zu seiner Stiftung Industriekultur, die Angaben finden Sie bei uns im Internet, drs1.ch. Und die können Sie die Sendung «Menschen und Horizonte» auch hören oder als Podcast abladen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.